In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Herzlich gegrüßt bei Fokus Südwest, heute am 16. Dezember 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad. Zum Themenüberblick: Verdi. Nach den Tarifverhandlungen tritt ein Omnibusunternehmen nach. Rotbuche soll in der Autostadt Freiburg für das Auto fallen. BUND-Jahresbericht mit dem Teil Atomares Dreieckland. Tarifergebnis im privaten öffentlichen Gewerbe, das heißt in Baden-Württemberg wird wieder gefahren, zumindest bei den privaten Omnibussen. Und ich bin jetzt verbunden mit Hanna Binder und sage erstmal Hallo.
Hallo.
Ja, da gab es jetzt 8 Monate Verhandlungen und immer wieder Warnstreiks bzw. Verhandlungen etc. etc. Und es kam zu einem Ergebnis und ich habe da einfach nur gelesen 2,5% und dann gedacht, naja, also Inflationsrate gibt es hier auch noch. Wie interpretieren Sie eigentlich das Ergebnis von 2,5% bei dieser Tarifverhandlungen?
Ja, zunächst mal muss ich Sie leider korrigieren. Es sind nur 2,25% ab dem 1.12. diesen Jahres. Das ist angesichts der Inflation eigentlich nicht ausreichend. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Wir hatten die Tarifverhandlungen aber ja mit einem anderen Schwerpunkt geführt. Da ging es vor allen Dingen um die Bezahlung der Standzeiten. Und da haben wir einen Einstieg in eine Regelung geschafft, dass eine Begrenzung des maximalen Pausenabzugs ab dem nächsten Jahr stattfindet und Schritt für Schritt diese Begrenzung auch angezogen wird, sodass mehr Standzeiten bezahlt werden müssen. Und das war uns ganz wichtig und das kostet viele Unternehmen, die bisher so kalkulieren, dass sie diese Zeiten eben nicht bezahlen, auch viel Geld. Deswegen hat sich das jetzt auch dann am Ende im Ergebnis sozusagen negativ auf die Lohnsteigerung ausgewirkt. Wir haben da einen klassischen Kompromiss geschlossen, sodass quasi die Beteiligten, die bisher ganz schlechte Pausenregelungen haben, davon profitieren und die anderen dafür auch ein bisschen auf eine bessere Lohnsteigerung verzichten mussten.
Das heißt, es ging vor allen Dingen darum, dass viele Arbeitnehmer eben zwischen den Arbeitszeiten, wo sie gefahren sind, praktisch unbezahlt Kurzurlaub machen mussten und das eben immer wieder gestückelt, sodass da viel Arbeit eigentlich herausgekommen ist oder viel Fernzeit rausgekommen ist, aber wenig bezahlte Arbeitszeit.
Ja, genau, das ist der Punkt. Wir werden diese Situation auch nicht ganz beenden. Wie gesagt, das geht jetzt schrittweise nach unten. Im nächsten Jahr können immer noch bis zu 19% Standzeiten als Pausenzeiten gewertet werden. Das ist immer noch relativ viel, was man dann an Dienstzeit quasi zubringt und nicht unbedingt als bezahlte Arbeitszeit am Ende rausbekommt. Das wird den Beruf des Busfahrers und der Busfahrerin nicht auf einen Schlag attraktiv machen können. Aber wie gesagt, wir sehen es als Einstieg und am Ende der Laufzeit vom Tarifvertrag sind dann nur noch maximal 13% Abzug möglich. Das ist dann schon eine Größenordnung, mit der man dann auch ganz ordentlich Dienste machen kann und auch so halbwegs zufrieden sein kann.
Es sind allerdings auch unschöne Nebenerscheinungen aufgetreten. Das heißt, es wurde immer wieder Druck ausgeübt auf streikende oder streikbereite Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und wie mir jetzt von Ihnen mitgeteilt worden ist, auch Betriebsratsmitglieder sollen gekündigt werden. Und das sind natürlich dann eigentlich ganz schöne Eingriffe. Apropos Betriebsratsmitglieder sollen gekündigt werden. Können denn Betriebsratsmitglieder einfach so gekündigt werden? Oder was für Aufgaben hat denn so ein Betriebsratsmitglied, mal ganz grob gesagt?
Ja, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Ich versuche die zusammenfassend zu beantworten. Ja, wir haben in dieser Branche schwierige Arbeitsbedingungen, wie bereits gesagt. Und wir haben auch zum Teil raue Umgangstöne. man muss ja den Arbeitgebern auch zugestehen, die stehen wirklich unter Druck. Ja, es ist eine Branche, von der viel erwartet wird. Es wird erwartet, dass der ÖPNV ausgebaut wird, dass gute Takte auch dort gefahren werden, wo wir wenig Fahrgäste haben. Und das muss ja irgendwie finanziert werden. Und natürlich möchte auch die öffentliche Hand dafür möglichst wenig Geld ausgeben. Die Fahrgäste möchten möglichst günstig fahren. Und deswegen ist natürlich immer die Frage, wo kommt es denn her und wie kann das gewährleistet werden? Deswegen, ja, die sind unter Druck, aber es ist halt nicht redlich, wenn die den Druck weitergeben an die Beschäftigten und an die Fahrerinnen und Fahrer, weil die können nichts dafür. Die müssen Arbeitsbedingungen haben, von denen sie gut leben können, und dafür haben sie sich in dieser Tarifrunde stark gemacht. Und dadurch, dass wir so lange verhandeln mussten, weil die Arbeitgeber sich zunächst überhaupt nicht bewegt haben, haben wir natürlich auch verschiedene Streikaktionen gehabt und zu Streiks aufgerufen. Wir hatten eine Urabstimmung. Wir hätten auch noch mehr streiken können. Wir haben immer versucht, so zu streiken, dass es auch die Fahrgäste möglichst wenig trifft. Und im Rahmen, und natürlich haben Arbeitgeber versucht, das zu verhindern, und auch eben leider mit unlauteren Mitteln, und haben die Beschäftigten und auch die Betriebsräte unter Druck gesetzt. Und bei diesen Aktionen, da ist es dann jetzt gerade namentlich in Göppingen auch dazu gekommen, dass man im Betrieb, also Sie müssen sich das so vorstellen, die Busse, die fangen ja morgens um 3:45 an, fangen das Depot zu verlassen, und in der Regel sind dann die Beschäftigten, die streiken, da vor Ort auf dem Betriebshof, unterhalten sich, besprechen miteinander, dass heute Streik ist, dass man nicht rausfährt, dass die Busse im Depot bleiben. Und unser Interesse ist natürlich, dass möglichst in einem Betrieb auch alle im Depot bleiben, weil das für einen Betrieb auch nicht gut ist, wenn die Hälfte fährt und die andere Hälfte nicht fährt. Es ist da schon gut, wenn man da auch zusammensteht und gemeinsam das Zeichen setzt. Deswegen sind wir immer darum bemüht, dass sich möglichst viele am Streik beteiligen. Und bei der OVG hatte eben der Betriebsleiter veranlasst, dass hatte versucht, Leute zu finden, die auch die Busse fahren und die Busse schon vorher aus dem Depot rausholen, damit einzelne Linien gefahren werden können. Und wir haben eben gesagt, den Beschäftigten gesagt, wir wünschen uns, wir fordern sie auf, sich am Streik zu beteiligen. Darüber kam es zu einer Auseinandersetzung, und der Geschäftsführer möchte jetzt 4 Betriebsräte, die sich am Streik beteiligt haben, aufgrund dieser Auseinandersetzung um die Streikbeteiligung kündigen, und hat den Betriebsrat dazu angehört, und der Betriebsrat hat seine Zustimmung verweigert. Wir haben ja noch gefragt, was macht denn der Betriebsrat so? Der Betriebsrat ist immer anzuhören und immer in der Mitbestimmung, wenn es um personelle Einzelmaßnahmen wie Einstellungen und Kündigungen geht. Und gerade in so Busunternehmen ist es wichtig, dass der Betriebsrat eben auch beteiligt ist, zum Beispiel bei der Dienstplanerstellung und der Schichtzeitgestaltung. Und das sind natürlich genau die Kernthemen, wo es wichtig ist, dass der Betriebsrat auch mit drauf guckt und schon bei der Schichtplangestaltung, bei der Dienstplangestaltung versucht, solche Dinge wie überlange Standzeiten zu verhindern und zu vermeiden, damit man eben gar nicht erst in diese Bezahlungsdebatte kommt, dass die Schichtzeiten schon so gestaltet sind. Das ist oftmals ein hartes Ringen, und es wird eben in Göppingen auch mit besonders harten Bandagen geführt, weil die Geschäftsführung dort der Meinung ist, sie könnte das alleine besser regeln, wenn sie keinen Betriebsrat hätte. Das ist sehr bedauerlich. Unsere Erfahrung sagt da was anderes, und deswegen unterstützen wir natürlich auch den Betriebsrat, dass er im Amt bleiben kann und weiter auch für die Beschäftigten des Unternehmens in der Mitbestimmung seinen Job machen kann.
Das heißt, der Betriebsrat steht etwas zwischen den Arbeitnehmenden und den Arbeitgebenden, sprich den Unternehmern und denjenigen, die die Arbeit ausführen. Aber in diesem Amt müsste er doch eigentlich besonders geschützt sein vor Kündigungen.
Ja, der Betriebsrat steht eigentlich nicht dazwischen. Also das Gesetz sieht ganz klar vor, dass er Vertreter der Beschäftigten ist. In dieser Funktion muss er verhandeln mit dem Arbeitgeber und auch ein vertrauensvolles partnerschaftliches Verhältnis pflegen, wenn es irgendwie möglich ist. Das ist richtig. Aber er steht ganz klar auf der Seite der Beschäftigten.
Und in diesem Falle mit einem Fuß sozusagen jetzt außerhalb des Unternehmens, sprich auf der Abschiebeliste.
In diesem Falle haben wir es damit zu tun, dass der Geschäftsführer sagt, ja, aus meiner Sicht sollte der Betriebsrat, insbesondere der Betriebsratsvorsitzende, diesen Posten verlassen, weil ich meine, dass mit ihm nicht zusammengearbeitet werden kann.
Das ist natürlich ein starkes Stück. Auf jeden Fall geht es jetzt vors Gericht. Wann geht es vors Gericht?
Ja, zunächst mal ist es nicht nur ein starkes Stück, es ist wirklich ein Skandal. Ja, weil das ist nicht sein, der Geschäftsführer kann nicht entscheiden, wie der Betriebsrat seine Arbeit macht. Wir haben versucht, ihm das darzulegen und wir haben ihm auch angeboten, dass er auch zum Beispiel Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat bekommt, dass man klare Regeln vereinbart, wie zusammengearbeitet werden kann. Aber er möchte das überhaupt nicht und will deswegen den Gerichtstermin auch wirklich wahrnehmen und bleibt dabei, dass er die Kündigungen aussprechen möchte, obwohl die Betriebsräte in der Tat, Sie haben das vorhin auch angedeutet, einen besonderen Vertrauensschutz haben und auch einen besonderen Kündigungsschutz. Also die Hürden, einen Betriebsrat zu kündigen, sind vom Gesetzgeber extra hochgewählt, weil der Gesetzgeber ja genau weiß, dass der Betriebsrat sich auch manchmal mit einer Geschäftsleitung streitig auseinandersetzen muss, weil sonst geht es nicht. Er kann die Interessen der Beschäftigten manchmal nicht wirksam vertreten, wenn er nicht auch mal hinsteht und sagt, so geht's nicht. Das wissen wir alle. Und eigentlich muss man zu einem Kompromiss finden können. Die Gerichtsverhandlung findet morgen um 13 Uhr statt.
Ja, dann danke ich an dieser Stelle mal Hanna Binder, Verhandlungsführerin bei Verdi im Tarif, ja, im Tarif Auseinandersetzung privates Omnibusgewerbe und für dieses Gespräch.
Warum liegt Ihnen die Rotbuche so am Herzen?
Ja, die Gründe dafür sind relativ offensichtlich. Einerseits ist ja im Rahmen der Klimadiskussion ja sehr wichtig, als zum Beispiel Verbesserung des Kleinklimas, als O2-Lieferant, CO2-Speicher, aber auch ist die Heimat unzähliger Vögel und Insekten, also ein wunderbares Kleinbiotop, auch für Eichhörnchen zum Beispiel, und dient zudem auch als Temperaturregulator im Sommer oder ist ein Schattenspender. Und Freiburg möchte ja von den vielen Hotspots wegkommen und mehr zur Begrünung gehen. Und daher ist die Rotbuche für uns sehr, sehr wichtig.
Wer will denn dort bauen und dafür mit einem Tiefgaragenbau auch die Rotbuche fällen?
Bauherr ist ein privater Investor, der namentlich nicht genannt werden möchte. Und das muss ich so akzeptieren.
In der WZ erklärte der Anwalt des Bauherrn, dieser sei sehr bemüht gewesen, die Buche zu erhalten. Dies sei aber nur möglich, wenn auf dringend benötigte Wohnungen verzichtet würde. Ihre Antwort darauf?
Meine Antwort ist darauf, er kann gemäß unserem Baumsachverständigen, den wir für dieses Thema gewinnen konnten, das war auch der ehemalige Baumschutzbeauftragte von Freiburg, Herr Königer, gemäß hat das Ganze begutachtet und hat gesagt, seine 8 Wohneinheiten kann er komplett bauen. Das heißt, er kann die ganze Wohnung bauen, die er möchte, aber die Tiefgarage steht der Buche im Weg. Wenn er also keine Tiefgarage baut, dann ist die Buche gerettet. Jetzt müsste man die Stadt dazu bewegen können, den Bauherrn von dieser Stellplatz- oder Garagenplatz-Stellplatzverpflichtung befreien zu können. Dann wäre die Buche gerettet.
Die Stadtverwaltung erklärt ja, dass auf dem Grundstück Baurecht bestehe und sie somit keine rechtliche Handhabe habe, die Buche zu schützen. Man habe mit dem Bauherrn geredet und habe auch versucht, ihn zu überzeugen, weniger Stellplätze zu planen. Darauf sei er aber nicht eingegangen. Hat die Stadtverwaltung also nicht schon alles in ihrer Macht Stehende gemacht, um die Rotbuche zu retten?
Ich glaube nicht, weil das Thema mit der Befreiung von den Stellplatzverpflichtung wurde nicht in dieser Tiefe behandelt, wie es notwendig wäre. Hier gäbe es sicherlich noch ein paar Möglichkeiten, die die Stadt noch überdenken könnte. Zum Beispiel könnte man sich ja vorstellen, die Gemeinde sagt auf Erkan zum Beispiel die Stellplätze auf einem anderen Grundstück oder sogar auf einem Grundstück der Gemeinde zur Verfügung stellen. Und gerade gegenüber auf der Stefan-Meyer-Straße hat es viele Behörden mit vielen, vielen Parkplätzen, die teilweise auch leer stehen. Da könnte zum Beispiel die Stadt sich flexibel zeigen und sagen, okay, wir weisen dem Bauherrn dort Stellplätze zu. Außerdem hat es viele Stellplätze in der Sonnenstraße, wo teilweise bis zu 18 Autos parken, wo sonst keine, wo Anwohner sind. Bis jetzt sind noch keine Wohnungen in der Sonnenstraße in diesem Bereich. Auch da könnte man sagen, okay, gut, es sind eigentlich genug Stellplätze da für Autos, für diese 8 neuen Wohneinheiten. Ich glaube, da wurden noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
Das von Ihnen genannte Behördenareal, wo sehr viel Platz auch für Nachverdichtung eigentlich wäre, wo aber schon seit langer Zeit sehr viele wenige genutzte Parkplätze bestehen. Noch ein paar Worte mehr. Was sind Ihre weiteren Forderungen in Richtung Stadtverwaltung?
Die Forderungen sind von uns ganz klar, dass der Bauherr bauen darf, aber ohne die Tiefgarage. Das ist auch eine Win-Win-Situation für den Bauherrn, weil er spart sich einen großen Kostenblock ein dadurch. Und die andere Win-Win-Situation ist natürlich im Sinne des Klimawandels und im Sinne des Naturschutzes dann für die Buche. Und deswegen die Forderung, bitte die Buche stehen lassen und nicht fällen und bitte keine Tiefgarage.
Könnte die Stadtverwaltung die Baugenehmigung zurückziehen?
Das weiß ich nicht. Da müssen wir Juristen fragen.
Sie haben aber durchaus die Hoffnung, dass das noch möglich ist. Hat denn die Auseinandersetzung Ihrer Meinung nach eine Bedeutung über den einzelnen Fall der Herderner Rotbuche hinaus?
Ich denke schon, weil einerseits ist die Enttäuschung und die teilweise wirklich deutlich spürbare Verbitterung der Leute, der Menschen, die uns jetzt unterstützt haben, sehr, sehr groß. Und sie wenden sich teilweise auch von der Politik ab, weil die mangelnde Unterstützung dieser politischen Entscheidungsträger und ich muss es in aller Deutlichkeit leider sagen, vor allem der grünen Stadtfraktion und die Entscheidung des Bauamtes für die Fällung dieser schützenswerten Rotbuche hat den Glauben an einen ernst gemeinten Klima- und Artenschutz doch sehr stark erschüttert. Und deswegen denke ich, hat es schon eine größere Auswirkung, dass so eine Rotbuche in der heutigen Zeit gefällt wird.
Abschließend noch Hoffnung, die Rotbuche retten zu können?
Wir hoffen alle sehr, sehr, sehr. Und deswegen haben wir ja diese Petition gestartet. Und deswegen möchten wir auch diese Petition jetzt sehr relativ zeitnah, sprich spätestens nächste Woche, dem Oberbürgermeister oder dem Baubürgermeister übergeben, persönlich übergeben. Mit der Bitte nochmal das Ganze zu überdenken und im Sinne eben des Klimaschutzes und dieser schützenswerten Rotbuche, die ja zudem auch Rotbuche oder der Baum des Jahres 2022 ist, dass man dem gerecht wird und endlich mal auch dem Ruf der grünen Stadt gerecht wird.
Gegenüber dem ehemaligen Kreiswehrersatzamt in einem Hof zwischen Stefan-Meyer-Straße und Sonnenstraße in Freiburg-Herdern soll eine riesige Rotbuche gefällt werden. Grund dafür ist die Nachverdichtung mit einem Wohnhaus mit 8 Wohneinheiten. Die Rotbuche allerdings soll einer Tiefgarage weichen. Dagegen protestiert die Anwohnerinitiative Rettet die Rotbuche. Sie hat auf change.org eine Petition mit dem Titel Autostadt Freiburg Tiefgaragenbau kostet Rotbuche das Leben, Baugenehmigung stoppen, erstellt. Wir haben gesprochen mit Karl Hubert, Anwohner und aktiv in der erwähnten Bürgerinitiative Rettet die Rotbuche.
Hätte ich es beinahe verpasst, Jahresrückblick BUND und das in einem weiteren Corona-Jahr. Und zwar Jahresrückblick mit Stefan Auchter, Geschäftsführer von BUND Freiburg. Erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo Konrad, hallo Radio Dreieckland.
Ich habe es ja schon angedeutet, Corona-Jahr haben wir wieder mal gehabt. Und das heißt, alles mit ein bisschen Behinderung, beziehungsweise inzwischen hat man sich auch einfach dran gewöhnt. Und wir haben uns eigentlich auch schon fast an die Themen gewöhnt, sind ja meistens die gleichen, aber es gibt halt spezifische Sachen, die in diesem Jahr ganz besonders wichtig gewesen sind. Ich nehme einfach mal an, für Freiburg ist natürlich immer noch Fessenheim oder andersrum ausgedrückt Atomkraftwerke wichtig gewesen.
Ja, das Thema Atom beschäftigt uns mehr, als wir dachten. Wir haben gedacht, dadurch, dass Fessenheim abgeschaltet wurde im letzten Jahr, also 2020, hätte sich das Thema so langsam erledigt, aber das Thema geht weiter, einerseits am Hochrhein mit den Kraftwerken Leibstadt, Betznau zum Beispiel und eben auch mit dem beginnenden Wahlkampf in Frankreich. Da überschlagen sich gerade die Kandidaten alle mit Versprechungen, mehr Atomkraftwerke zu bauen, neue Atomkraftwerke zu bauen, auch in Fessenheim wieder ein neues Atomkraftwerk hinzustellen, die Abschaltung von Fessenheim rückgängig zu machen. Und das senkt die Laune, sage ich mal so.
Ich wollte eigentlich gleich einhaken, als du gesagt hast, die wollen wieder ein Atomkraftwerk in Fessenheim bauen. Was heißt das? Machen die da irgendwie ein Mini-Atomkraftwerk hin oder sagen sie, wir klotzen da wieder? Oder wie ist denn da die Lage? Oder ist es sozusagen ein erweitertes Gerücht?
Das ist im Moment nur lauwarme Luft, also noch nicht mal heiße. Die Marine Le Pen spricht zum Beispiel davon, Fessenheim wieder einschalten zu wollen. Hat natürlich von vornherein nicht abgeklärt, ob das überhaupt technisch möglich wäre. Ich bin in der neu eingerichteten Kommission zur Überwachung des Abbaus von Fessenheim und da sind einfach Turbinenteile, Generatorteile und sowas sind abgebaut, teilweise abtransportiert zu anderen Standorten hin. Die Genehmigungen sind alle ausgelaufen. Das wäre also sowohl aus bürokratischer Sicht, aber auch aus technischer Sicht ein gewaltiger Aufwand, dieses Ding wieder einschalten zu wollen. Andererseits verspricht jetzt auch Marine Le Pen zum Beispiel einen dieser neuen Generatoren nach Fessenheim holen zu wollen. Auch die französischen lokalen Abgeordneten sprechen davon. Die einen sprechen vom EPR, das ist das Ding, was in Flamanville seit knapp 20 Jahren im Bau ist und in England im Bau und in Finnland im Bau und in China fertig, aber mit gewaltigen Problemen. Die Bauzeiten verzögern sich, die Preise haben sich verfünffacht. Also in Flamanville wollten sie es eigentlich für zwischen 3 und 4 Milliarden hinstellen. Inzwischen sind sie bei 19 Milliarden und sie haben ein gewaltiges Problem, hat jetzt ein Whistleblower aus China, allerdings ein französischer Nukleartechniker oder Ingenieur, so im Geheimen erzählt. Die haben Vibrationen im Kern, also im Kern der Anlage, im Reaktordruckbehälter, mit denen sie nicht gerechnet haben und die so stark sind, dass sie die Brennelemente beschädigen. Und jetzt wissen sie erstmal nicht, woher die kommen und was sie dagegen tun können. Also gewaltige Probleme, schon diese Generation, die im Bau ist. Und andere Fragen oder Versprechen, neue kleine Reaktoren hinstellen zu wollen, das ist irgendwie vom Versprechen her noch irrsinniger, weil die gerade mal als Konzept irgendwo auf Papier stehen, aber nirgends real als Prototyp oder sowas. Von diesen kleinen Reaktoren versprechen sie sich, dass durch eine Serienfertigung ein Skalierungseffekt entsteht, sodass insgesamt die Reaktoren billiger werden. Aber das Deutsche Öko-Institut hat mal ausgerechnet, man bräuchte etwa 3000 baugleiche Reaktoren vom Typ mit etwa einem Zehntel der Leistung, was die heutigen Reaktoren haben. Im Moment haben sie 50 Reaktoren, das heißt, wenn man ein Zehntel der Leistung hat, dann bräuchte man 500 Reaktoren. Und woher nimmt man jetzt die Standorte für die restlichen 2500? Also da wäre Frankreich dann, damit sich's rechnet, darauf angewiesen zu exportieren. Und das wiederum birgt das Problem, dass alle Atomnationen selber an sowas entwickeln. Das heißt, weder die USA noch England noch sonst irgendwelche Länder, die da dran, China zum Beispiel, Interesse haben könnten, werden Interesse haben, weil sie selber entwickeln. Bleiben eigentlich nur noch Länder, wo ich heftige Bauchschmerzen kriege beim Gedanken dran. Also stellen wir uns vor, man hätte mal nach Afghanistan, nach Syrien, nach Libyen, nach Mali, Nigeria, egal wohin, Atomkraftwerke exportiert. Und wenn es auch kleine sind, das würde uns politisch dermaßen um die Ohren fliegen. Da glaube ich nicht, dass das wirklich eine gesunde Option ist.
Das heißt, wir haben jetzt Fessenheim ziemlich gründlich abgehandelt. Allerdings, wenn ich an Fessenheim denke, dann denke ich auch immer an die TRAS, das heißt Trinationaler Atomschutzverband. Die haben sich ja vor allen Dingen mit Fessenheim beschäftigt. Allerdings gab es dann auch noch Atomkraftwerke nahe der deutschen, sprich badischen Grenze. Und wir wissen ja, irgendwie sind die Atomkraftwerke da immer ganz, ganz sicher an der Grenze. Und haben wir damit auch Probleme mit diesen Schweizer Atomkraftwerken? Sprich, wie sieht es denn aus mit der TRAS?
Ja, TRAS geht weiter. TRAS hatte sich sehr stark auf Fessenheim konzentriert und will sich jetzt mehr auf den Hochrhein verlagern, sucht am Hochrhein auch zum Beispiel Gemeinden, die Mitglieder werden wollen, weil die TRAS hat natürlich auch das ist im Prinzip ein Verein, der sich finanziert auch aus Mitgliedsbeiträgen und Gemeinden können da Mitglieder werden. Freiburg zum Beispiel als Gemeinde ist Mitglied. Und einfach um politisches Gewicht zu kriegen, suchen sie jetzt neue Gemeinden am Hochrhein. Wir haben das Kernkraftwerk Leibstadt das ganze Jahr über beobachtet. Hat schon angefangen im Januar, da haben wir Strafanzeige gestellt, nicht gegen das Kernkraftwerk selber, sondern gegen eine Brennelementelieferung. Brennelemente für Leibstadt werden in Deutschland hergestellt. Dieses Werk ist auch nicht vom Atomausstieg betroffen, wird also nicht Ende 2022 abgeschaltet und liefert Brennelemente in alle möglichen Kernkraftwerke, auch nach Belgien und Frankreich und eben auch zum Beispiel nach Leibstadt. Jetzt ist Leibstadt ein Typ Atomkraftwerk, das in Deutschland hätte abgeschaltet werden müssen. Die deutsche Bundesregierung hat diesen Atomausstieg beschlossen wegen Sicherheitsbedenken und wir haben Strafanzeige gestellt gegen die Lieferung von Brennelementen, weil wir sagen, das Ding steht an der Grenze, ist genauso unsicher wie die Deutschen, wenn es ein deutsches wäre. Und das heißt, diese Brennelemente-Lieferung stellt eine Bedrohung für den Staat Deutschland dar. Deswegen darf die Ausfuhrgenehmigung nicht erteilt werden. Wir sind leider gescheitert mit dieser Strafanzeige, auch mit einer Klage, weil im Atomgesetz einfach nicht vorgesehen ist, dass ein Umweltverband gegen Bestimmungen, gegen Genehmigungen für Atomtransporte klagt.
Zwischenfrage, wer könnte denn da klagen?
Niemand. Es ist schlicht so, dass weder Privatpersonen noch Verbände klagen können und von daher...
Das heißt, im Prinzip gibt es da ein Gesetz und es gilt der alte Spruch, wo kein Kläger, da kein Richter und es darf keiner klagen.
Im Prinzip so, beziehungsweise Deutschland ist eigentlich verpflichtet, eine Konvention, Aarhus-Konvention heißt das, umzusetzen, auch im Atomgesetz, wonach Umweltverbände beteiligt werden müssten bei solchen Genehmigungen, also Klagerecht hätten. Aber in den letzten 20 Jahren ist da im Atomgesetz einfach nichts geändert worden, nichts eingerichtet worden an Klagemöglichkeiten und von daher geht's halt nicht. Das heißt, das, was man jetzt machen könnte, ist drauf drängen, dass Deutschland diese Klagemöglichkeit im Atomgesetz verankert. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr langer und aufwendiger Weg. Den können wir als Regionalverband nicht gehen.
Das war der atomare Jahresbericht des BUNDs Freiburg mit dem Teil Dreieckland. Ich sprach mit Stefan Auchter, BUND-Geschäftsführer in Freiburg. Fokus Südwest, heute am 16. Dezember 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.
Fokus Südwest, Nachrichten von links unten.